an. Das, was die Engel nicht können, das dürfen wir. Wir dürfen den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Herr Jesus, ich lobe dich. Vater, ich preise dich und ich darf zu dir, aber lieber Vater sagen. Kein Cherubim, kein Seraphim und kein Engel darf sie das erlauben, aber wir dürfen aber lieber Vater sagen. Und wir freuen uns, dass wir heute in deiner Gegenwart sein dürfen. Danke, Herr, für den Heiligen Geist, Herr Jesus. Amen. Amen. Praise Gott. Was für ein Vorrecht. Wir dürfen Gott anbeten und Gott preisen. Die Engel dürfen Gott gar nicht in die Augen gucken. Die dürfen gar nicht gerade schauen, weil so ein Ehrfurcht ist. Und die rufen immer, heilig, 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 heilig ist der Herr Zebaoth. So, mein Thema heute Abend ist, was zählt bei Gott? Was ist bei Gott wichtig? Worauf kommt es bei ihm an? Das ist mein Thema. Aber zuerst einmal, ich möchte dich ganz herzlich einladen für morgen. Morgen wird das Thema sein, in der Gefahr Gott vertrauen. Und dann Gott hat einen Plan für dein Leben. Das ist dann am Sonntag das Thema. Und dann geht's nächste Woche weiter. Verlass dich auf die Zusagen Gottes. Also wir wollen fest im Herrn gegründet sein, uns auf Gott verlassen. Und heute möchten wir herausfinden, was zählt bei Gott. In diesem großen Festsaal des Belsazars, plötzlich ist eine Schrift an der Wand. Gewogen, gewogen und zu leicht gefunden. Gott wiegt, Gott zählt nicht. Und deshalb, worauf kommt es Gott in unserem Leben an? Auf die Pfunde, auf das, was wir zugelegt haben, das, was wir erreicht haben. Ja, auf die Früchte kommt es an, das ist auf die Reife. Also ich werde euch Dinge zeigen und Gott hat mir einfach in der Vorbereitung gezeigt, worauf kommt es wirklich dem lieben Gott an. Gott schaut nicht auf die Menge, auf die Masse, Gott schaut auf den Einzelnen. Und der Einzelne ist bei Gott so wichtig, der Einzelne. Und ein Einzelner ist Gott wichtiger manchmal wie die ganze Welt. Als er ein Volk haben wollte, hat er Abraham erwählt. Und du sollst mir ein Volk werden. Und du sollst eine große Nation werden. So, Gott wiegt, Gott zählt nicht. Gott wiegt, Gott zählt nicht. So, bei Gott geht es nicht um Quantität, sondern um Qualität. Und das Erste, was bei Gott zählt, ist seine Eigenschaft, was er ist. Und Gott ist Liebe. Und bei Gott zählt Liebe, nicht was wir getan haben, wie viel wir getan haben, was wir gegeben haben, wie wir es gegeben haben, sondern haben wir das aus Liebe getan. Bei Gott zählt ausschließlich die Liebe. Die Liebe ist das Wichtigste, denn Gott selbst ist die Liebe. Er hat seinen Sohn aus Liebe uns gegeben, so damit wir nicht verloren werden. So er erwartet von uns auch, das will er sehen. Hast du Liebe? Liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Mehr wie die anderen? Und wir sollten der Liebe zu Gott gegenüber eifern. Und bei Gott zählt also grundsätzlich immer das, was er ist. Der Mensch wächst am Widerstand, da entwickelt er seine Kraft und liebt er trotz der Ablehnung, trotz der Versuchung, trotz der Anfechtung, bleibt er mir treu, steht er zu mir. Also Gott will nicht Opfer, sondern Gott will Gehorsam. Das hat er zum Saul gesagt, ich will nicht deine Opfer, ich will dein Gehorsam. Und Gehorsam ist besser wie Opfer. Also, was zählt bei Gott? Eine ganze Menge. Also, ich bin erstaunt, worauf es bei Gott ankommt. Wenn ich dann im 5. Buch Mose lese, Gott sagt, wenn du meiner Stimme gehorchst, dann werde ich das und das und das und das in deinem Land, in deinem Leben tun. Bei Gott zählt also der Gehorsam auf seine Stimme. Was er uns sagt, tun wir das. Also, manche Leute denken, wie viele Stunden verbringe ich auf den Knien oder wie viele Bücher der Bibel habe ich schon durchstudiert und was weiß ich schon über den lieben Gott. Nein, Gott geht es nicht um das Wissen, Gott geht es um die geistliche Reife. Und ja, was widerlich hat Gott einmal zu einer Gemeinde gesagt, weil du die erste Liebe verlässt. Du tust so viel Action, so viel Bewegung, aber was fehlt, ist die Liebe zu Gott. Was zählt? Was zählt bei Gott? Was ist ihm wichtig? Worauf kommt es ihn an? Auf was achtet er? Speziell so im menschlichen Leben. Worauf achtet der liebe Gott in unserem Leben? Was ist ihm wichtig? Jesus gibt in Lukas Kapitel 10, ich will ganz kurz streifen, er gibt hier seinen Jüngern einen Auftrag, geht hin in alle Welt und dann kommen sie zurück und sind begeistert. Gott, ich danke dir. Oder wir danken dir, dass uns die Dämonen untertan sind, die Krankheitsmächte untertan sind, dass wir dies und das alles in deinem Namen tun durften. Und dann sagt Jesus, freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertan ist. Das Wichtigste ist, steht euer Name hier im Buch des Lebens. Was zählt bei Gott? Also nicht das, was hier in dieser Welt zählt, die Leistung, wie fromm du bist und wie heilig du bist. Nein, bei Gott zählt, hast du die Liebe, hast du den Glauben, steht dein Name im Buch des Lebens und das, was drüben ist, die Schätze, der Reichtum, das ist, was bei Gott zählt. Nicht, was wir hier auf dieser Welt alles zustande bringen, sondern haben wir wirklich Schätze im Himmel gesammelt. hat seine Jünger ausgeschickt, die haben die Dämonen ausgetrieben, mächtige Zeichen gewirkt, und dann kommen sie zurück und dann redet Jesus noch einmal mit ihnen und redet nochmals mit ihnen, und dann gibt er den Pharisäern so den Spiegel, zeigt er den Spiegel und sagt so, das ist wichtig, darauf kommt es wirklich an, Barmherzigkeit. Da ist die Geschichte nachher von dem barmherzigen Samariter. Seid barmherzig. Liebt die Menschen, egal ob das Ausländer sind oder Deutsche sind. Weißt du, wir lieben nur die, die uns gefallen, die uns sympathisch sind. Also die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und dann kommt er zu einem Punkt in Lukas Kapitel 10, ab Vers 40. Dann kommt er zu Martha und Maria. Und diese Geschichte möchte ich heute betrachten. Was ist Jesus wichtig? Was ist sein Herzensanliegen? Ist es, dass man in der Küche brutzelt und backt und bratet und Rimmedimmi macht? Oder die Maria? Was für ein Typ ist die Maria hier eigentlich? Also ich lese diese Geschichte, Lukas 10 von Vers 40. Maria setzte sich vor die Füße Jesu. Ich muss es vorstellen. Die sitzt vor die Füße Jesu am Boden. Sie sitzt dort und hörte ihm zu. Ist das so wichtig, ihm zuhören? Martha hatte dagegen beide Hände voll zu tun, um ihm zu dienen. Auch wichtig. Jesus hat auch Hunger. Muss auch bedient und bewirtet werden. Und dann trat sie zu Jesus und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mich allein tun lässt? Sag doch ihr, dass sie mir helfen soll. Was zählt bei Jesus? Worauf kommt es bei ihm an? Bei Gott. Jesus, Gott, Heiliger Geist, es ist alles gleich. Der Herr antwortete ihr, Martha, Martha. Und es ist immer gefährlich, wenn Gott zweimal sagt, Martha, Martha, Johannes, Johannes, Petrus, Petrus, Moses, Moses. Weißt du, da ist nämlich Seele und Geist gemeint. Und Fleisch und Körper, da ist alles der ganze Mensch gemeint. Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um so viele Dinge. Aber nur eins ist notwendig. Maria hat das bessere Teil gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Und du siehst, also, das ist die Geschichte jetzt mal vorerst. Wir werden nachher noch mehr betrachten. Martha, Martha. Und das ist schon eine Botschaft für sich selbst. Wenn Gott uns mit unserem Namen direkt anspricht. Weißt du, das ist für uns persönlich, das ist nicht für die anderen. Wenn er nur einmal ruft, dann kann es sein, ja gut, das gilt allen Menschen. Aber wenn er Martha, Martha sagt, das zählt doppelt. Jesus nennt etwas zweimal, weil es besonders wichtig ist. Es betrifft den inwendigen und den äußeren Menschen. Martha ist innerlich und äußerlich so gestresst, hat gute Vorsätze, sie liebt den Herrn, sie ist nett und freundlich, sie dient dem Herrn Jesus, alles lieb und gut, doch sie ist überfordert in aller ihrer Aktion. Und das ist, was der Herr gar nicht will, dass wir uns überfordern für ihn. Immer so viel Action, immer hier und dort und Konferenz, Bibelstunde, Bibelwoche, Bibeltage, Gebetsstunde. Sie reagiert negativ auf ihre Schwester und ist gereizt. Martha kann es einfach nicht lassen, das Platz raus. Herr, siehst du es nicht? Sie tut dies, sie sitzt da und sie hockt in der Versammlung. Weißt du, die Martha hat innerlich keine Ruhe. Ich muss es Jesus sagen. Und das tun so viele Christen, die denken, ich muss es Jesus sagen. Viele tun auch, was sie beschäftigt, wo ihnen der Schuh drückt. Ich muss es Jesus sagen. Kann ich niemand sagen, aber Jesus werde ich sagen. Und Jesus will das gar nicht hören. Das interessiert ihn gar nicht. Da geht der Schuss zurück. Verstehst du? Ich werde es Jesus sagen. Deshalb pass auf, was du Jesus sagst. Das kann durchaus dich selbst dann erwischen. Martha, Martha. Herr, sag doch ihr. Weißt du, wir sind so schlau, so religiös. Wir wollen, dass der Heiland, wir sagen es dem Heiland, und der Heiland soll ihr oder ihm oder denen sagen. Und das ist gar nicht dran. Leute, lasst uns aufpassen. Wenn wir beten, was wir für Zeug zusammen beten, ich sage es Jesus. Verstehst du, es ist schön und wunderbar. Er soll mir in der Kirche helfen. Er soll das machen und er soll das machen. Herr, sag es ihm, zeig es ihm. Und der Teufel kommt aus frommer Teufel. Herr, ich sage es dir. Herr, sagst du ihr. Du sollst es ihr sagen. Verstehst du, so raffiniert ist der Teufel, so verführerisch. Herr, sag es ihm. Gott will... Soll ihr zeigen, soll Gott soll sie informieren, nachts einen Traum geben. Oder welche Offenbarung auch immer, das ist ja vollkommen egal. Aber Jesus tut diese Dummheit nicht mit. Er macht da nicht mit. Er sagt nichts zu Maria, er sagt es zu Martha. Martha, bei dir ist so viel Action. Und er erfüllt nicht den Wunsch der Martha. Jesus lässt sich nicht missbrauchen und manipulieren. Also ich sag's Jesus und der sagt es nachher ganz schön, so richtig ernst. So spricht der Herr. Nein, vergiss es. Was zählt bei Gott? Es ist nicht das, was wir für ihn tun, sondern was er an uns tun kann. Das ist, was zählt. Wie er sich durch uns verwirklichen kann. Wie wir Jesus reflektieren. Je polierter wir sind, je hingegebener wir sind, desto mehr kann Jesus durch uns wirken. Und dann passiert es mehr. Maria saß nur da, hört ihm zu, nahm jedes Wort in sich auf. Sie genoss die Gegenwart Jesu. Sie war gespannt, aber sie war nicht unter Druck. Sie war entspannt. Sie saß zu den Füßen Jesu. Verstehst du, in dieser Boden, sie sitzt da und hört ihm zu. Ihr war Jesus wichtiger als das Essen, die Arbeit, die Feier, das Vergnügen, die Musik. Weißt du, ihr war es Jesus wichtiger als alles aufgeräumt und perfekt, gebügelt und gestriegelt. Weißt du, Martha war so besorgt um das Äußere. Aber diese Martha, war wichtiger, dass Jesus da ist. Nicht alles termingerecht, alles perfekt und irgendwie zu gefallen, dass die Leute loben und sagen, Martha, du hast wirklich wunderbar gekocht. Psch, das ist nicht gut, nur gut, sondern das ist sehr gut. Maria hat die Prioritäten ganz anders gesetzt. Zuerst Jesus. Zuerst von Jesus will ich was haben. Und sie wollte mehr von Jesus erfahren, von Jesus erleben. Sie wollte mehr Jesus in ihrem Leben verinnerlichen. Mehr von Jesus. Nicht mehr aus der Küche. Oder aus dem Garten. Oder was weiß ich von wo, aus der Kirche. Nein, mehr von Jesus. Sie ruht in der Gegenwart Jesu. Sie hatte sich von allem gelöst. Sie sitzt da. Sie hört nicht mal auf die Schwester, wie sie verklagt. Sie reagiert nicht. Sie hätte auch sagen können, warte, Schwester, ich komme gleich. Aber nix. Sie sitzt da, sie ist so auf Jesus fixiert. Und sie reagiert nicht auf Marthas Vorwurf. Ich werde kommen oder Herr, ich werde schon gehorchen. Ich muss ja auch was tun für mein Geld oder für die Segnung oder was auch immer ist. Sie ärgert sich nicht über ihre Schwester. Sie ist still. Jesus redet zu ihr. Weißt du, und genau das ist, was in unserem Leben passiert. Wenn wir etwas verändern möchten oder verändert werden sollte, Jesus selber kommt drauf. Er lässt sich nicht manipulieren, auch wieder von seiner Mutter, als da in Kana der Wein ausgeht. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Jesus lässt sich nicht von uns kaufen und lässt uns nicht missbrauchen und gebrauchen, sondern wenn er seine Zeit gekommen ist, wenn es dran ist, wenn es wichtig ist, wird er sagen, füll die Krüge mit Wasser. Aber hier, er redet zu der Martha, erstaunlich. Wer zu Füßen Jesus sitzt, der ist still. Der kann das verkraften, wenn andere anklagen und hören, lieber Gott, öffne ihm die Augen, öffne ihm seine Ohren oder was auch so ist, was die Leute zusammenbeten für Mist. Verstehst du, das ist alles Unsinn. Martha hat nicht gewusst, auf was sie sich eingelassen hat, als sie ihre Schwester verklagte. Und sie ist im Dienst Satans, denn der Teufel ist der Ankläger. Sag's doch, dass sie in die Küche kommt und was dient. Weißt du, wenn du Jesus dienst, und zwar Jesus zu den Füßen dienst, das ist der wichtigste, der heiligste Dienst, den es überhaupt gibt, an den Füßen Jesu. Und ich denke nur an Maria Magdalena, sie salbt die Füße Jesu und sie stört sich auch nicht, wie der Judas die Nase rümpft oder wie der Simon der Pharisäer die Nase rümpft. Ihm ist vollkommen egal, sie ist so vergnügt mit Jesus. Und dann passiert Folgendes, dass Jesus sagt, Judas, Satan hat dein Herz erfüllt. Du siehst, während der eine frei wird, gesegnet wird, wird der andere besessen. Was hat Maria groß vor den Füßen Jesu getan? Eigentlich nichts. Eigentlich nichts. Mir ist diese Geschichte so ernst geworden. Was zählt Gott wirklich? Worauf kommt es ihm wirklich an? Sie saß nur einfach da. Und doch, in diesem Nichtstun hat sie so viel verloren, ihren Stress. Das, was die Martha in der Küche hatte, die ganze Arbeit. Sie ist nicht beleidigt und nicht wütend auf ihre Schwester. Sie hat es gelernt. Ach, lass es. Hier, das ist der heiligste Platz für mich. Und du musst heilige Plätze herausfinden, wo du Gott begegnest. Sie hat den Stress verloren. Sie ist nicht wütend auf ihre Schwester. Sie hat alles überhört, übersehen. Und sie hat keine Depression. Aber Martha hat eine Depression. Martha hat was abbekommen. In der Gegenwart Jesu hat Maria alles verloren. Keine Angst, keine Unsicherheit. Hat alles losgelassen. Und das, Geschwister, die Gegenwart Jesu zu genießen, ist wichtiger als Essen und Trinken. Wichtiger als irgendwelche Aktionen. Sie hat alles verloren, sogar den Appetit. Sie hat gar nicht mehr ans Essen gedacht. Und wenn Menschen Jesus begegnen und Jesus dienen, verlieren sie auch Appetit. Sie verlieren auch die Lust am Essen. Ich denke nur an die Leute, als Jesus 3 Tage eine Nonstop-Predigt hielt. Und diese Tausende, die haben alle zugehört, die waren so wie gebannt. Sie hörten auf Jesus zu. Und meine Bibel sagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist Reich Gottes. Und wenn du so eben in der Gegenwart Gottes bist, das gute Teil erwählt hast, da, weißt du, da bist du nicht mehr hungrig. Du bist so erfüllt von der Gottheit, von der Herrlichkeit Gottes, vom Segen Gottes. Sie hat ihr Leben ganz bewusst viele Dinge gestrichen, weil sie jetzt bei Jesus war. Das lasse ich mir nicht nehmen. Darauf kommt es an. Sie ist gelassener geworden. Geschwister, so viele Menschen sind so gestresst, so hektisch, so unruhig. Weißt du, die Maria ist so gelassen. Guck dir Maria, die Martha an, voller Hektik. Herr, sag's doch ihr. Sie würde gerne die Maria zusammenschlagen und einfach Schürze in die Hand drücken und sagen, komm, rühr jetzt mal den Brei an oder mach das und das. Sie ist gefasst. In der Gegenwart Jesu ist man gefasst, egal was in der Welt passiert, was um sie herum passiert. Und Gelassenheit ist eine Form der Heiligung. Gelassenheit ist eine Form des Selbstbewusstseins. Ich weiß, ich habe alles in Gott. Ich bin glücklich und zufrieden in der Gegenwart des Herrn. Sie hat diese Gelassenheit erlebt, die Hingabe an Gott, diesen inneren Frieden. Ich kann mir gut vorstellen, da sitzt dieses Mädel da und horcht nur dem Heiland zu. Es hypnotisiert von Jesus. Maria lässt Jesus reden jetzt, verstehst du? Sie redet nicht. Herr, wenn es sein soll, ich gehe, ich mache alles, was du sagst. Aber sie sitzt da und horcht, was jetzt Jesus sagt. Sie hat ihre innere Ruhe in Jesus gefunden. Das ist, was zählt, die innere Ruhe in Jesus. Auch wenn es alles schief geht, auch wenn es drin anbrennt und die Milch überkocht. Verstehst du? Ich kann mir vorstellen, was in unserer Küche los ist. Oder das Feuer ausgeht. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, aber die können vieles bewirken und uns von Gott abhalten. Nur Kleinigkeiten. So, die Maria richtet ihre ganzen Gedanken auf Jesus, findet ihr Glück in Jesus. Welch Glück ist erlöst zu sein. Ich darf hier zu den Füßen Jesu sitzen, ich darf ihm zuhören. Was zählt bei Gott? Lass mir mal ein paar Gedanken einfach nur in den Raum stellen. Ich stelle es heute Abend nur im Raum. Machen musst du das selber. Bei Gott zählt die Stille, dass du stille bist. So viele Leute sind hektisch, gestresst, ausgebrannt, weil sie nicht mehr wissen, was die Stille ist. Sei stille vor dem Herrn, heißt es einmal in der Bibel. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. So, die innere Ruhe, das ist die Stille. Alles in Gottes Hände legen und liegen lassen und nicht mehr aufheben und nicht mehr mitnehmen mit nach Hause. Ich habe Jesus zu seinen Füßen gelegt, er soll es machen. Das ist, was bei Gott zählt. Was überlässt du ihm? Viele Leute überlassen Jesus, aber die nehmen wieder mit nach Hause und wollen dann zu Hause dieses Problem lösen. Gelassenheit. Gott wiegt. Gott zählt nicht. Kannst du das alles mir überlassen? Weißt du, ihm ist es egal, wie viele Leute da sind. 3 oder 4 oder 300 oder 3000 oder 5000. Ihm ist es egal, wer da war und wer da nicht war. Weißt du, uns ist oft, war der Herr sowieso, war der Schwester sowieso da? Jesus interessiert nicht, wer da ist. Oder bei ihm zählt das nicht. Ist er da? Deshalb Versammlungen, wo Jesus nicht anwesend ist, wo Jesus nicht da ist, kann es alles vergessen. Wo man sich nur unterhalten hat und nur sich schön amüsiert hat, sich vergnügt hat. Gott kann durch wenig und Gott kann durch viel wirken. Deshalb, es kommt nicht auf die Menge und es kommt nicht auf die Masse an. Was zählt bei Gott? Bei Gott zählt das, wer sich Gott anvertraut, einfach sich ihm überlässt. Ich lasse Gott streiten für mich. Und er wird schon das Richtige tun. Er wird mir das Richtige sagen. Er wird mir das Richtige geben. Gelassenheit. Weißt du, wer Gott vertraut, dem ist es egal, ob da Geld vorhanden ist oder kein Geld vorhanden ist. Er macht es, weil der Herr es will. Wer Gott vertraut, dem ist es egal, wer mitmacht und wer nicht mitmacht. Wer dabei ist und wer nicht dabei ist. Der guckt nicht über die Schulter, wer geht mit und wer geht nicht mit. Dem ist vollkommen wurscht. Wichtig ist, dass der Herr mit mir mitgeht. Weißt du, wer Gott vertraut, der kann gelassen auch harte Nüsse knacken, harte Schulen, schwere Lektionen durchmachen und durchnehmen. Weißt du, und das ist, was bei Gott zählt. Bleibt er standfest? Ist er unerschütterlich? Bei Gott zählt die geistliche Reife, die Treue im Kleinen. Das ist, was bei Gott zählt. Gott zählt nicht, was du erwirtschaftet hast. Gott sagt zu den Leuten mit den Pfunden und Talenten, du treuer Knecht, du warst über wenigem treu und ich will dich jetzt über mehr Vermögen setzen. Weißt du, wer gelassen ist, wer Gott vertraut, der weiß, menschlich ist das nicht möglich, aber der Herr kann mir helfen in dieser Situation. Und so auch die Maria, die saß zu den Füßen Jesu und sie genoss Jesus. Und sie wusste, menschlich ist es unmöglich. Mit der Martha, die schwätzt sehr viel. Und wenn die mal ein Mundwerk aufmacht, dann kriegst du das Maul nicht mehr zu. So, das ist die Martha. Herr, sie ist es nicht. Und du siehst, sie macht immer ständig, Martha, den Charakter. Sie macht dem Herrn Jesus immer Vorwürfe. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder Lazarus wäre nicht gestorben. Ich habe mich so um Lazarus gekümmert, aber du, dir war es egal. Sie macht Jesus Vorwürfe. Und deshalb, viele Menschen, wenn sie beten, machen Gott Vorwürfe. Warum hast du das zugelassen? Warum hast du es nicht eingegriffen? Warum hast du hier nicht gesprochen? Warum hast du es ihm nicht gesagt? Warum hast du es nicht offenbart? Aber wer Gott vertraut, der weiß, es wird alles gut werden, so wie der Herr es will. Dein Wille geschehe. So dem, der Gott vertraut, dem ist es egal, wie gut oder perfekt einer ist. Es ist immer egal, ob das alles klappt mit dem Einsatz, mit der Musik, ob alles sauber geordnet ist. Weißt du, Gott bringt das, was nicht in Ordnung ist, was nicht perfekt ist, das macht er vollkommen. Der reiche Jüngling, der hielt das Gesetz und er war so ein Mussmensch. Ich halte es von Jugend an und was bei Gott zählt, ist nicht, ob du das Gesetz, die Gebote hältst. Du kannst die Gebote perfekt halten. Jesus sagt, halte die Gebote. Aber das interessiert den jungen Mann. Bei dem jungen Mann sitzt das Problem ganz woanders. Und er sagt, geh hin und verkaufe alles, was du hast. Und das gib das Geld den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Und Jesus wusste ganz genau, er hat es bloß nicht gesagt. Weißt du, Jesus sagt, redet auch manchmal durch die Blume. Er hat nicht direkt gesagt. Er sagt, dann gut, du bist prima, aber dir fehlt noch etwas. Du bist reich. Du hängst mit deinem Herzen am Geld. Und das sieht Gott, wo unser Herz hängt. Weißt du, du darfst Geld haben und du darfst im Geld schwimmen. Aber dein Herz darf nicht am Geld hängen. Verstehst du? Wir haben in der Bibel, Abraham war super reich, hat sogar seine eigene Armee gehabt. Und konnte gegen 5 Könige kämpfen. So, du kannst reich sein, aber dein Herz muss frei sein. Dass du arm sein kannst und reich sein kannst. Kannst du alles. Das ist, was Gott interessiert. Kannst du haben und nicht haben. Kannst du sein und nicht sein. Gott sieht immer das Herz und er wiegt das Herz, wie schwer das ist. In Sacharja Kapitel 4, Vers 6 heißt es, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Bei Gott zählt es, wie viel Geist ist da. Und vor allem Heiliger Geist, nicht nur Grips. Wie viel Heiligen Geist ist da, wie viel göttliche Einsicht ist da. Bei Gott zählt, wie viel kann der Heilige Geist in dem Leben des Menschen bewirken? Wie viel Raum gibt er dem Heiligen Geist? Ja, Herr Jesus, du darfst im Wohnzimmer dich aufhalten, aber der Herr Jesus möchte nicht nur im Wohnzimmer sein, er möchte in die Küche reingehen, er möchte im Schlafzimmer reingehen, er möchte auf dem Speicher raufgehen und er möchte im Keller nachgucken. Verstehst du? Das ist Jesus. Und öffnen wir ihm alle Türen unseres Herzens? Bei Gott zählt, was wir ihm geben. Er dringt nirgendwo rein. Weißt du, er ist nicht selbstständig. Er muss immer wieder hineingeführt werden und sagen, ja, das ist auch noch. Das möchte ich dir auch noch anvertrauen. Bei Gott zählt also, wie viel Raum du für den Geist Gottes gibst, was du dem Heiligen Geist erlaubst oder nicht, wie offen du für das Wirken des Heiligen Geistes bist. Du, nicht wie du manipuliert wirst von anderen Leuten, sondern wie, was der Heilige Geist an dir tun kann. Weiter heißt im Sacharja 4, Vers 6, wie ein Berg türmen sich die Widerstände vor dir auf, also Zerubabel. Aber ich werde sie wegschaffen. Schaut nicht auf den kümmerlichen Beginn. Weißt du, wir schauen immer auf diesen kümmerlichen Beginn. Klein, so ein Senfkorn. Bei Gott zählt nicht die Größe, wie groß die Sache ist. Ein Senfkorn kann schon Berge versetzen. Ein Samenkorn wie ein Senfkorn. Das ist, was bei Gott zählt. Wir schauen immer auf die Äußerlichkeit, wie groß ist es, wie groß ist der Raum, wie groß ist die Kirche, wie groß ist die Gemeinde, wie groß sind die Leute, die da sind. Weißt du, wir hängen immer so an Zahlen und Statistiken. Wir gucken immer auf die Werke, was alles so getan wird, so To-Do-Liste, und dann gehen wir das durch. Bei Gott zählt nicht die Leistung. Gott ist ein Gott der Schwachen, der Armen, der Kleinen, der Geringen. Sogar ein Becher kalten Wassers zählt bei Gott mehr. Also ein ganzer Weinfass. oder ein Ochse, gemesserter Ochse. Bei Gott zählt nicht die Menge, die Größe, sondern ein Becher kalten Wassers, ein Besuch im Gefängnis, ein Besuch im Krankenhaus. So Kleinigkeiten. Bei Gott zählen die Kleinigkeiten. Was zählt bei Gott? Weißt du, ich komme noch so auf einen Punkt. Was unterm Tisch ist, das zählt bei Gott. Nicht, was auf dem Tisch ist. Wenn du genau aufpasst, was unterm den Tisch ist, das ist, was bei Gott zählt. Schau nicht, was auf dem Tisch ist. Da kann groß aufgetischt werden. Und gottlose Menschen und reiche Menschen, die tischen groß auf. Aber was ist unterm Tisch? Dort liegt der Lazarus. Und er lebt von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Gott macht aus Krümeln noch recht viel. Gott gebraucht Krümel, Kleinigkeiten. Gott achtet nicht, was wir da servieren, prunkvoll. Auf die Überbleibsel, auf die Reste achtet er. Genauso auch der Stammbaum Jesu. Es wird ein Rest, ein kleiner Zweig noch übrig bleiben. Und immer durch diesen kleinen Zweig hat Gott weitergearbeitet und gewirkt. Nicht immer durch diesen großen und kräftigen. Gott wirkt immer durch den Bescheidenen. Was zählt bei Gott? Denk an David. Als König gesalbt wurde, nicht der Große, nicht der Erstgeborene, nicht der Geübte, der Sportliche, der Geschickte, der kleine David. Nummer 8, das ist, was Gott zählt. Ganz hinten und der Ferien liefen. Gott macht noch aus Restposten noch was Gutes. Halleluja, auf das, was noch übrig bleibt. Aus unseren Rückständen, aufs Gott gebraucht sogar das Endstück. Weißt du, aus diesen Kanten kann er noch mächtig segnen. Aus dem Kanten kann er noch eine ganze Menge Brot vermehren. Das hat er schon getan in der Vergangenheit. Wir schauen immer auf die Äußerlichkeiten. Was ist da? Nein, Gott schaut gerade, was nicht da ist. Auf das achtet Gott. Was nicht da ist. Wenn wir uns dessen bewusst sind, was nicht da ist, wir haben nichts. Wir sind arm. Die Krüge sind leer. Der Wein geht aus. Genau da fängt Gott an zu arbeiten. Nochmals Zacharia, Kapitel 4, Vers 10. Wer blickt hier verächtlich auf den kümmerlichen Beginn? Verstehst, schau nicht auf diesen kümmerlichen Beginn. Was will Gott? Ich werde nie vergessen, in Nürtingen, also vor 30, 40 Jahren, schon fast 40 Jahre her, wir haben die Teestube in Stuttgart angefangen und da gab es ein paar Schwestern, alte Schwestern, und wir haben so Hauskreise gemacht und die wollten unbedingt Erweckung in Nürtingen, das ist also bei Stuttgart, in Nürtingen bringen, Erweckung. Und da hat Gott eine Weissagung gegeben, legt 5 alte Kartoffeln in die Erde und ihr werdet eine junge Ernte bekommen. Weißt du, was Gott bei Gott zählt, ist, was in die Erde gelegt wird, was stirbt, was sich nicht mehr wichtig nimmt, was sich nicht mehr ernst nimmt. Maria saß zu den Füßen Jesu und die haben gebetet, die haben gesagt, also gut, wir sind alte Kartoffeln, wir lassen uns in der Erde stecken. Und sie haben ein paar Jahre gebetet, aber dann hat sich bei uns in der Stehstube ein Erzkommunist bekehrt, ist Christ geworden. Und weißt du, die eines Kommunisten sind und brennen für den Teufel oder für Ideologie oder was es auch immer ist, die brennen nachher auch für Jesus. Und er war zufällig aus Nürtingen. Geht nach Hause und sagt, genau was die hier macht in Stuttgart, das will ich auch in Nürtingen anfangen. Und da waren schon ein paar Schwestern, die schon gebetet haben, die haben vorgebetet. Bei Gott zählt, was man auf den Knien erreicht und auf den Knien bewirkt. Der Himmel bewegt sich, wenn wir auf den Knien vor Gott liegen und einfach mit Gott reden. So, schau nicht auf diesen kümmerlichen Beginn. Er wird sich noch mitfreuen, wenn der Schlussstein, das Endstück in der Hand Zerubabel steht, also beim Bau des Tempels. Er wird sich noch freuen, wenn die Sache vollendet wird. Pass auf, wenn es Feierabend ist, was nachher unterm Strich dabei rauskommt. Du wirst dich noch freuen. Also behalte das Endstück fest im Auge. Was bleibt übrig, dieses Endstück? Maria hat das gute Teil erwählt. Schau lieber, was unter dem Tisch ist, diese Krümel. Früher, bin ich hier in die DDR rübergefahren von hier und so weiter, musste man umtauschen, diese 25 D-Mark und so weiter. Und dann wollen wir so Dresdner Christstollen kaufen und dann sehen wir eins, da ist noch eins in der Bäckerei, dann sagt die Verkäuferin, das kann ich Ihnen nicht geben, wir haben noch Bückware. Wir haben noch Bückware. Ich wusste nicht, was das ist. Dann haben wir gesagt, ja, zeigen uns die Bückware. Das ist echter Dresdner Stollen. Das ist nur hier für die DDR-Leute. Bückware. Verstehst du? Unterm Tresen, was unterm Tisch verkauft wird, das ist, was in der Ewigkeit zählt. Das, was man erreicht, Bückware. Weißt du, nicht, was auf dem Tisch da ausgestellt ist, das ist nur für die Leute hier. Aber die Bückware ist für die anderen. Volk Gottes lebt von der Bückware. Unten am Boden. Die Ex-DDR-Leute wissen, was Bückware ist. Ja. Maria hat das gute Teil erwählt. Unterm Tisch, nicht auf dem Tisch. Weißt du was? Martha war besorgt, was auf dem Tisch alles kommt. Aber Maria schaut, was unterm dem Tisch ist. Ihr war, was unter dem Tisch war, wichtiger als was auf dem Tisch ist. Die Füße Jesu. Und die Füße, die haben Jesus getragen. Füße ist etwas Geheimnisvolles. Wir können noch eine Predigt selbst noch halten über die Füße. So. Demnach war Maria eigentlich keine gute Hausfrau. Also, weiß ich nicht. Oder sie war zumindest keine gute Hausfrau in den Augen von Martha. Sie war eine Versagerin. Aber genau das ist, was Jesus so lobte. Sie hat das gute Teil erwählt. Und manche Versager, äußerlich haben sie versagt, sind Nieten. Die haben zu nichts gebracht. Aber sie sind zum Glauben an Jesus gekommen. Sie haben inneren Frieden bekommen. Und was ist wichtiger? Dickes Konto und so weiter und Unglück und Unfrieden im Herzen zu haben. Martha hat sich so viel Mühe und Arbeit gemacht. Sie ist besorgt, dass was auf dem Tisch kommt. Sie arbeitet nicht nur mit ihren Händen, sie arbeitet auch mit ihrem Geist und sie setzt alles hin und sagt, die faule Gans da unten unter dem Tisch, zu den Füßen Jesu, die soll sich mal bewegen. Sie macht oft so viel Lärm um nichts. Und denkt, wie wichtig sie ist. Beim Heiland sind ganz andere Dinge wichtig. Was zählt bei Gott? Lass uns ehrlich sein. Wir klappern und zischen viel zu viel. Und klirren und rasseln und poltern um nichts manchmal. Da machen wir so Tamtam. So Auseinandersetzungen. In Geschäftsversammlungen, Konferenzen, da diskutiert man. Man macht viel Wind um nichts. Verstehst du, ist Jesus dabei? Hören wir auf Jesus. Auch, ich denke auch, die Apostel, die waren auch nicht besser, das waren auch Menschen. Und überall, wo Menschen sind, da menschelt es. Und nachdem wir heftig gestritten haben beim Apostelkonzil, stand Petrus auf und so weiter und dann hat er erzählt, wie Gott ihn geführt hat. Und dann steht Jakobus auf, nachdem wir das alles gehört haben, jetzt können wir prüfen. Und wir lassen das und das, sollen die Heiden einhalten, den Heidenchristen, und wir wollen ihnen keine Last mehr auflegen. Und dann heißt es, und es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen. Und die Sache ist, was gefällt uns und dem Heiligen Geist? Und nicht nur, was es uns gefällt, und nicht nur, was dem Heiligen Geist gefällt, sondern was uns und dem Heiligen Geist gefällt. Und die haben heftig gestritten, ein Konzil veranstaltet. Weißt du, da kamen die zusammen und pro und contra. Aber das interessiert den lieben Gott nicht. Wir brausen uns auf, wir heulen, wir wettern um nichts manchmal. Wir machen so viel Theater um nichts. Lass uns ehrlich sein. Wir pochen und machen Radau. Ein Spektakel um nichts. Und wir sollten eigentlich Buße über diese Dinge tun, wie die Martha. Verstehst du? Wir kommen rein und Jesus, sag doch ihr. Martha, Martha. Und jetzt ist sie. Jesus, sie hat gedacht, vielleicht lobt mich jetzt der Herr Jesus, wenn er Martha, Martha sagt. Ach, du liebe Hausfrau, du tust mir herzlich leid. Martha war fleißig. Sie war sehr aktiv. Sie war häuslich und sie war geradlinig, so wie viele Christen auch manchmal sind. Sie sind geradlinig, kannst nichts sagen, kannst ihnen nichts vorwerfen. Und sie war kritisch, auch ihrer Schwester gegenüber. Und sie konnte nicht ertragen, diese faule Maria. Sie sitzt da und Heiland, Heiland. Heiland, Heiland, Heiland. Amen. Ja, Herr Jesus. Verstehst? Kannst du das verstehen, was das alles bedeutet? So, sie hatte beide Hände voll zu tun in der Küche. Und sie hätte noch zwei Hände gebraucht, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Sie stieß an ihre Grenzen. Martha, Martha. Und die Maria hat ihre Grenzen losgelassen. Sie hat gar keine Grenzen mehr. Sie geht in Gott auf, in Jesus auf. Martha fühlte sich alleingelassen. Weißt du, und das ist, wenn du nicht Jesus hast, fühlst du dich immer alleingelassen. Maria hat das gute Teil erwählt, sie hat Jesus. Und ich sag dir, nachdem Jesus vielleicht fertig gewesen ist, und ich kann die Geschichte mir gut vorstellen, Maria ist nicht die ganze Zeit dort gesessen, nachdem sie aufgestanden ist und Jesus fertig war, ist sie ganz schnell in die Küche gerannt und sie hat in 5 Minuten mehr geleistet als die Martha in 5 Stunden. Weißt du, weil der Segen Gottes da ist. Und wenn ein Mensch unter dem Segen Gottes da ist, dann leistet er in 5 Minuten mehr als in 5 Stunden. Weißt du, in 5 Minuten und 5 Sekunden kann der Heilige Geist mehr leisten, als was du in 50 Jahren schaffst. Wenn Gott drin ist, da ist die Axt geschärft. Weißt du, mit einer stumpfen Axt kannst du lange klopfen. Dann brichst du das Stiel sogar noch ab. Aber wenn die Axt scharf ist, einmal draufschlagen und dann gibt's schon der Baum. Und sie hat, weißt du, wir müssen innerlich vorbereitet sein für die Arbeit, für den Dienst, für die Sache, für die Küche. Sie fühlte sich alleingelassen und plötzlich, Maria, wie machst du das? Da rannte, da flitzte sie. Ich sage euch ein Geheimnis, Engel Gottes helfen gesegneten Menschen. Die überschlagen sich fast in der Arbeit, weil der Herr ihnen hilft. Die Gott fürchten, um die lagern sich der Engel Gottes. Und das geht ruckzuck. So, Martha war neidisch auf ihre Schwester. Und Schwestern und Brüder sind auch so manchmal neidisch aufeinander. Und das ist eine große Sünde in Christenheit, dass man neidisch ist auf den anderen. Die hilft mir nicht. Die unterstützt mich nicht. Die betet nicht. Die studiert nicht die Bibel und so weiter. Weißt du, das Problem ist, die Martha hat sich so viel um ihre Schwester gekümmert, aber nicht um sich selbst. Und das ist das Problem bei den meisten Leuten. Sie kümmern sich um die anderen, über Maria, Müller und Hinz und Kunz, aber über sich selbst. Weißt du, es gibt Geschwister, die wissen über alle Geschwister in der Gemeinde Bescheid. Sind bestens informiert. Da braucht man diese Abhöraffären gar nicht. Die wissen schon, die haben es gehört. Aber weißt du, was nützt es? Hörst du dann die Stimme Gottes in dir selbst? Und das ist die Frage. Oder nur über die anderen alles. Weißt du über dich selbst Bescheid? Und das hat die Martha nicht gewusst. Sie hat ihre Schwester beobachtet, aber nicht sich selbst. Sie war für andere da, aber nicht für sich selbst. Sie war sogar für Jesus da, aber nicht für sich selbst. Und der Herr Jesus will nicht, dass du für ihn da bist. Du sollst für dich selber da sein. Für dich selbst. Das ist, was bei Gott zählt. Martha ließ sich betrüben durch den Geist der Wahrnehmung. Und manche haben nicht den Geist der Geisterunterscheidung, sondern der Wahrnehmung. Die sehen alles doppelt und dreifach. Und sie sehen die Faule da. Mei. Sie hat so auf die Maria geschaut, aber nicht auf Jesus. Und du siehst, was das Problem bei der Martha war. Sie hat viel zu viel auf Maria geschaut und nicht gesehen, was Jesus an ihr tut. Sie hat es nötig gehabt. Verstehst du, sie hat nötig gehabt, dass Jesus sich Zeit für sie nimmt und sie in die Seelsorge nimmt und sie von manchen Dingen befreit. Das war nötig, damit sie wieder aufatmen kann. Und ein Mensch, der aufatmet, der springt und der schafft in ein paar Sekunden mehr als die anderen, die nur knurren und murren. Maria schaut auf Jesus und sie ist glücklich. Und ein Mensch, der glücklich ist, der arbeitet auch glücklich. Dem gelingt es auch. Ein unglücklicher Mensch, dem fallen die Tassen aus der Hand. Der verschüttet das, verstehst du? Ein unglücklicher Mensch, der einfach nur sagt, ach, um Himmels Willen muss es sein, der versalzt die Suppe, der macht so viele Dummheiten. Unglückliche Menschen sind schlechte Diener und die sollten Gott nicht dienen. Das wäre besser. So, die Martha bekam Depressionen, schlechte Laune und Frust, als sie sah, was mit der Maria dort los ist. Jedes Mal, wenn du auf Menschen schaust, wirst du entmutigt. Jedes Mal. Wenn du siehst, was sie nicht tun, aber du weißt gar nicht, was sie wirklich tun. So viele Menschen tun das Wirkliche und du denkst, die sind faul. Die schwänzen Gottesdienst, die machen das und das. Jedes Mal, wenn du auf Menschen schaust, bekommst du Depressionen. Jedes Mal, wenn du auf Menschen schaust, gerätst du in Panik. Jedes Mal, wenn du auf Menschen schaust, kommst du unter Druck. Und mir hilft sie nichts. Und mir gibt sie nichts. Und mir tut sie nichts. Ich muss alles sogar für sie noch kochen. Jedes Mal, wenn du auf Menschen schaust, wirst du verletzt und fühlst dich als Mensch zweiter Klasse und kriegst Minderwertigkeitskomplexe. Martha gab der Bitterkeit Raum in ihrem Leben. Maria wurde von der Bitterkeit frei. Maria heißt die Bittere. Sie wurde von der Bitterkeit frei, aber Martha hat die Bitterkeit bekommen. Während die einen frei werden, werden die anderen besessen. So war es wie bei der Maria Magdalena. Da sind 7 Teufel aus ihr ausgefahren. Und als sie Jesu Füße gesalbt hat, dann ist der Satan Judas sein Herz gekommen. Und nicht nur in Judas, sondern die ganze Gesellschaft, die dort war. Weil sie für Jesus nichts übrig hatten. Und bei Gott zählt nur das, was hast du für Jesus übrig? Was hast du für Jesus übrig? Wie viel? So, Dämonen sitzen in der Brust, im Herzen. Dämonen reizen und provozieren einen Menschen. Oh Herr, sag es ihr. Dämonen ist ein Geist. Einfach negative Gedanken. Negative Gedanken über die Maria. Nicht über Jesus. Und die Gäste, die kommen, du musst vorstellen, wenn Jesus irgendwo hingeht, kommt er nicht allein. Dann nimmt er mindestens 70 Leute mit. Da ist das Haus voll. So, Dämonen sind ein Geist, ein negatives Bewusstsein, negative Reflexionen und Reaktionen. Sag es ihr, Herr, sag es ihr. Sag es richtig, Deutsch oder Hebräisch oder Aramäisch. Deine Reaktion ist wichtiger, ist schlimmer als das, was passiert auf die Sache. Deine Reaktion, das ist immer so, die einen werden frei und deine Reaktion, also das haben sie nie und nimmer ernst gemeint. Schon diese Unterstellung. Weißt du, wir leben und richten nur die Menschen nach dem, was wir sehen, wie wir beurteilen, aber wir sehen nicht, was Gott gemacht hat. Das ist immer so schlimm. Und die einen werden frei und die anderen werden besessen. Die einen werden glücklich und froh und die anderen werden unglücklich. Und Satan erfüllte sein Herz. Und Martha, ich kann mir vorstellen, sie ist in die Küche gegangen, die Tür zugeschlagen. Herr, du hast kein Mitleid mit mir. Du verstehst mich nicht. Auch wenn sie leise so gemacht hat. Aber innen drin kocht es. Innen drin kocht es. Innen drin kocht es. Die ganze Nacht. Sie kann nicht mehr schlafen. Der hat meiner Schwester nichts gesagt. Und das ist alles nur gut geheißen, womöglich. Die einen werden frei, die Schuld vergeben, sind nicht mehr verdammt, sind fröhlich und so weiter. Und die anderen fühlen sich auf Schlips getreten. Die Martha. Die zwei Schwestern, Martha und Maria. Die einen fühlen sich frei und so weiter. Und die anderen fühlen sich wie vom Pferd gestoßen. Das ist ein schöner Heiland. Der hat gar keine Ahnung. Wenn der ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau dort war, diese Maria Magdalena in Bethanien. Dann wüsste er. Du siehst sogar, Jesus wird diskriminiert, wenn er ein Prophet ist. Aber Jesus ist kein Prophet und er spielt auch kein Prophet und er lässt sich auch nicht zum Propheten missbrauchen. Der Herr hat ganz genau gewusst, das war eine Prüfung für die Martha. Und die ist durchgefallen. Der eine wird sehend und der andere wird blind. War auch so. In der Bibel immer wieder. Die einen werden gesegnet und die anderen werden verflucht. Und du musst aufpassen, wann, wo, was geschieht. Und da ist immer jemand, du hast immer eine Martha und du hast immer eine Maria. Und es gibt diese beiden Schwesterchen, sind immer da, vielleicht sind es Zwillinge mal gewesen. Verstehst du, der eine, Maria salbte Jesus, hat ein Werk der Liebe getan, ein Werk der Hingabe. Und Judas, ein Apostel, wird grantig. Herr, wir hätten das Geld besser gut anlegen sollen in Aktien. Machen manche Gemeinden, haben gemacht. Ich kenne Gemeinden, die sogar Geld verspielt haben mit den Aktien, als dann dieser Crash war. Weißt du, Martha oder die Maria hat so lieblichen Geruch verbreitet. Alle spüren, hier ist was Gutes passiert und Judas rümpft die Nase. Wenn Gott wirkt, werden die einen gestärkt und die anderen geschwächt. Was zählt bei Gott? Weißt du, die Herzenseinstellung zählt bei Gott. Mit welchen Motiven du was tust. Die einen, in einem und demselben Gottesdienst, die einen werden erfreut, gesegnet und die anderen werden verärgert, schlagen die Tür und gehen nach Hause, auf Wiedersehen. Und kommen nie mehr wieder. Passiert. Na, Eman wird seinen Aussatz los und der Gehasse kriegt ihn für den Rest seines Lebens und seine Söhne. Martha hat ihre Seele vernachlässigt und deshalb, Gott sieht es, wie du mit deiner Seele umgehst. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele, an der Persönlichkeit, am Charakter? Da passiert gar nichts. Martha ist immer noch die Alte geblieben, immer die urteilt, verdammt und ihre Seele verkümmerte, weil sie die Verbindung nicht hatte. Maria sitzt zu den Füßen Jesu. Sie hört auf ihn zu. Ich denke, es ist manchmal wichtiger, zuerst mal zu hören und dann erst zu tun. Aber sie tut zuerst und dann, Herr, sag es ihr. Nicht sag es mir, sondern sag es ihr. Du siehst, Wenn du auf jemanden mit dem Finger zeigst, drei Finger zeigen auf dich zurück. Teste mal. Drei zeigen zurück. Und deshalb hör auf andere Leute den Finger zu zeigen. Streck den Finger gar nicht aus. In der Urgemeinde. Weißt du, die Urgemeinde, sie war so aktiv, die Gemeinde in Ephesus, war so aktiv, aber da fehlte plötzlich eins, die erste Liebe. Der Gottesdienst war perfekt, da hat alles funktioniert, aber keine Liebe da, keine Liebe zu Jesus. Die erste Liebe ist immer die Liebe zu Jesus. Wie steht es mit der Liebe zu Jesus? Wenn hier die Sache faul ist, ist auch alles andere faul. Die Liebe zu dem Nächsten und die Liebe zu sich selbst. Also mit der Liebe zu Jesus steht und fällt der ganze Laden. So, Martha, Maria, wenn du hinter deinem Ideal zurückbleibst, dann stehst du da wie Martha, Schuldgefühle, alleingelassen, enttäuscht, verbittert. Aber die Maria ist zu den Füßen Jesu und sie genießt die Freiheit, die Freude. Mich belastet nichts mehr, auch nicht die Küche. Weißt du, da kann man sie anklagen, so viel man will. Und Martha kann nur klagen. Die kann nicht loben und preisen, aber Maria kann Jesus anbeten. Ich kann mir vorstellen, sie himmelte Jesus an. War verliebt in Jesus. Verträumt. Sie hört auf Jesus. Sie hat die Augen zu und Ohren zu. Sie hört, sie genießt es, die Gegenwart Jesu. Herr, siehst es? Doch, der Herr hat auch Augen. Der hat Augen wie Feuerflammen. Sie kann nur melden, sich beschweren. Das ist Martha. Weißt du, viele Christen sind nur Thermometer-Christen. Weißt du, was es ist? Die können anzeigen, wie viel Grad draußen ist. Aber wir sollen aufhören, Thermometer-Christen zu sein, wir sollen Thermostat-Christen sein. Wenn es die richtige Temperatur erreicht ist, dass es abschaltet. Und viele Christen können nicht abschalten. Weil wenn es kocht, lass den Zorn nicht untergehen, bevor die Sonne nicht untergeht. Oder trag den Zorn nicht im Herzen. Weißt du was? Sei nicht ein Thermometer-Christ, sondern ein Thermostat-Christ, der abschalten kann. Und du kannst nur abschalten in der Gegenwart Jesu. Nur in der Gegenwart Jesu kannst du abschalten, dass alles, das Unsympathische, das, was dir missfällt. Aber der Thermometer-Mensch, der kann nur anschuldigen, bezichtigen, verdammen, wehklagen, sich beschweren. Herr, siehst es! Aber da macht es weder sie selbst noch den anderen Leuten recht, nicht einmal Jesus. Andere Leute bestreiten den Rechtsweg, streiten sich, Herr, siehst es. Und du bekommst vielleicht äußerlich recht, aber innerlich hast du Unrecht. Und du weißt, was bringt es mir? Weißt du, was bringt es? Und jetzt bekommt Martha selbst einen Dämpfer. Martha, Martha. Weißt du, wir reden manchmal so fromm und lasst uns von der ganzen Frömmigkeit und Scheinheiligkeit. Weißt du, ich sage es Jesus. Pass auf, wenn du Jesus sagst, da geht der Schuss nach hinten los. In aller Liebe. Ich habe oft gedacht, wenn ich Jesus was sage, Herr, verändere den und den und den und den, dass der Herr Jesus gar nicht meine Gebete hört. Der verändert mich. Gib mir eine andere Einstellung. Und eine andere Sichtweise und andere Betrachtungsweise. Der Herr Jesus verändert nicht die anderen. Der Schuss geht immer nach hinten. Deshalb klag nicht so viel. Auch wenn du sagst, ich schütte dem Herrn mein Herz aus. Das ist nichts anderes wie frommes Jammern. Du bist ein Klageweib. Beschwerst dich bei Jesus. Herr, sag es ihm. Und der Herr Jesus sagt, und Johannes, du musst eine andere Sichtweise bekommen zu dieser Geschichte, zu diesem Menschen, zu dieser Aufgabe, zu dieser Situation. Und dann gehst du ganz anders ran. Schlaf lieber eine Nacht darüber. Und morgen hast du wieder alles vergessen. Oder der ältere Bruder, da stehen die zwei Brüder da, der Vater, und der ältere und der jüngere Sohn. Und er steht, und Vater, mir hast du nichts gegeben, dem Lump da, den Lümmel, dem hast du ein Mastkalb noch geschlachtet und mir hast nichts gegeben. Du siehst, das können Menschen, die Pharisäer sind, die selbstgerecht sind, die scheinheilig sind, die können nur klagen. Mir hast du es nicht gegeben, mir hilft sie nicht. Was zählt bei Gott? Und das ist typisch pharisäisch, Mussmenschen, Pflichterfüller. Ich tue doch meine Pflicht, Vater, ihr habt dir treu gedient, ihr habt nichts gestohlen, nichts genommen, heimlich und nichts. Der hat alles verprasst. Und das, was sagt der Vater? Weißt du, der Vater will andere Dinge sehen. Der Vater sagt zu dem älteren Sohn, das, was mein ist, ist auch dein. Fang an, das Leben zu genießen. Fang an, richtig zu leben. Der hat's verstanden. Der hat das ganze Geld verprasst. Schade eigentlich. Aber du hast gar nicht gelebt. Du lebst ja schon so lange bei mir und du weißt gar nicht, wie man lebt. Und du hast nichts davon gehabt. Du hast nur gedient, deine Pflicht erfüllt. Ich muss arbeiten. Ich muss das Feld bestellen. Ich muss Heu nach Hause bringen. Ich muss die Schafe scheren. Ich muss. Viele haben keine Ahnung, wie man es nimmt. Wie man was bekommt. Wenn man sagt, Vati, ich will auch ein Böckchen möchte ich haben. Heute möchte ich eine Party machen und ich möchte jetzt ein Böcklein haben. Kannst du mir ein Böcklein geben? Darf ich eins raussuchen? Ja. Er hat sich nichts gegönnt. Sein Leben verkümmerte mitten im Wohlstand. Vor einem vollen Kühlschrank verhungert er, weil er nicht leben kann. Er verbitterte und versauerte, so jetzt Martha auch hier in der Küche. Ihr ist das Lachen vergangen. Dem anderen auch dort ist das Lachen vergangen. Weißt du, er hat die Freude nicht genossen. Der andere hat wenigstens Party für Party einfach gefeiert und durchgefeiert die Nächte und war glücklich und happy. Jetzt kommt er nach Hause. Und der kann nur schuften. Der kann nur schuften, dienen, arbeiten, seine Pflicht erfüllen und hat nichts davon. Vater, und mir hast du es nicht gegeben. Wieder so eine fromme Anklage. Mich hast du nicht gesegnet. Mich hast du nicht glücklich gemacht. Er lebt nur nach dem Mussgesetz. Und Jesus muss uns auch erlösen von dem Mussgesetz. Ich muss meine Pflicht erfüllen, die Gebote halten. Martha, sie hat mit ihrer Schwester, ist mit ihrer Schwester ganz schön ins Gericht gegangen und sie quäle sich damit, sogar in der Gegenwart Jesu, sie quäle sich damit. Weißt du, sie war gar nicht frei vor Gott. Und deshalb Anbetung ist nicht, dass du in der Versammlung betest und bist nicht frei. Weißt du, du musst ganz frei sein, gelöst sein von allem Alltagstrott. Von dem, was dir missfallen hat. Lass dich zuerst mal erlösen, bevor du zur Türe hier reinkommst. Dich erlösen von dem ganzen frommen Stress. Und vergiss es, ich möchte jetzt nur noch Jesus sehen. Und nicht mehr die Armut und nicht mehr den Kampf und nicht mehr die Anfechtung und nicht mehr den Ärger. Und nicht mehr die negativen Gedanken. Und sie ist voller Kummer, voller Vorwürfen, sie ist so voller Zorn. Weißt du, sieht man nicht. Heiland sagt es ihr, man kann auch lächeln sagen. Sag es ihr, bitte, Herr Jesus, du kannst es richtig formulieren. Sag es ihr. Sie ist durch ihr Tun müde geworden. Warum? Weil sie sich keine Zeit für sich selbst genommen hat. Und mir hast du es nicht gegeben. Ich habe so meine Pflicht erfüllt. Sie ist müde geworden über diese ganzen Arbeit, das Putzen. Weißt du, nicht nur, dass man in der Küche was machen muss, man muss auch die Küche zuerst mal vorbereiten und die Vorarbeit ist mehr als die Hauptarbeit. Und aufgegessen ist ganz schnell. So, es gibt so viele müde gewordene Christen, die müde geworden sind. Müde vom Geben, müde vom Gehen. Warum muss ich immer gehen? Warum muss ich da was tun? Müde geworden vom Loben. Sie sagen sich, das sollen doch die Jüngeren jetzt machen. Ich werde nicht vergessen. Ein älterer Bruder in Stuttgart in der Gemeinde, weißt du, jetzt lasse ich die Jungen, ich mache da nichts mehr. Ich lasse die Jungen mal vor. Nein, die Alten sollen Gott genauso dienen, denn in meiner Bibel heißt es, die Alten und die Jungen, sie sollen Visionen, Träume und Gesicht haben. Da gibt es kein Jung und Alt bei Gott. Bei Gott bleiben wir immer jung oder die bei Gott nicht jung werden, die bleiben nie alt, werden nie alt. Weißt du, der Alte muss auch das Gleiche tun. Wir haben ja gesungen. Ich will stehen in deiner Gegenwart vor dem Cherubin und Seraphim. Ja, die Engel rufen heilig, 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 permanent. Sie hören nicht auf. Da gibt es, im Himmel gibt es keine Junge und keine Alten. Da sind alle 35 Jahre alt. So, was zählt bei Gott? Was zählt bei Gott? Sie sagen sich, ja, das, ich bin nicht mehr so. Weißt du, ich bin schon mit allen möglichen Wassern gewaschen. Bist vielleicht frustriert. Und das ist ein Zeichen, wenn man die Jüngeren und andere vorlässt. Man ist frustriert innen drin. Ich lasse die anderen machen. Die sollen es machen. Nein, du sollst dich steigern. Und du sollst den Jüngeren ein Vorbild sein. Wie man eifert für Gott und wie man Gott dient. Viele haben die Begeisterung für Gott verloren. Jesus ist nicht mehr ihr Idol. Sie sind keine Fans von Jesus wie Maria da. Heiland, Heiland, Heiland. Mehr von dir. Die kriegen nicht genug von Jesus. Sie sind nicht mehr aufgeregt, beflügelt, wenn es um Jesus geht. Was? Um Jesus? Oh. Weißt du, wenn spektakuläre Dinge, was Sensationelles passiert, da bist du los. Da bist du dabei, wo was los ist. Aber es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Da bist du nicht mehr begeistert um Jesus. Wenn da ein paar Teufel ausfahren, da 20 Leute auf dem Boden liegen oder was weiß ich, in die Luft springen und daher schweben, das ist was Besonderes. Aber um Jesus. Viele Christen haben die Begeisterung von Jesus verloren. Sie sind nicht mehr Feuer und Flamme für ihn. Die erste Liebe fehlt in der heutigen Christenheit. Tut mir leid, ist es so? Weißt du, Leute, die in der Erweckungszeit gerettet wurden oder errettet werden, die Erweckungszeit miterlebt haben, die wissen, was Erweckung ist. Da kannst du ganze Nächte durchbeten. Das ist nicht zu lang. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann lässt du dich treiben, dann missionierst du, da gehst du durch in die Diskotheken, da gehst du in den Kneipen wie William Booth da von der Heilsarmee. Du missionierst, du arbeitest, dein Herz brennt. Bei den meisten Leuten brennt das Herz nicht. Nicht mal eine Kerze brennt wahrscheinlich zu Hause. So, sie lassen alles, wenn es um Jesus geht und du Feuer und Flamme von Jesus bist begeistert. Der Gottesdienst ist egal, wie viele Leute das sind, du bist begeistert. Aber viele sind so im frommen Trott hineingeraten. Aus Gewohnheit. So, sie sind nicht mehr außer sich, Geschwister, und das fehlt der Christenheit heute. Ich will nicht das sagen, dass du seelischer Mensch werden sollst, aber wir müssen wieder lernen, außer uns zu sein. So, alles verlieren. Mich interessiert nichts. Hauptsache Jesus ist hier. Wenn es um Jesus geht, dass du dann anfängst zu schwärmen, begeistert bist. Halleluja, Amen, Halleluja, Jesus, du bist groß und wunderbar. Es geht um dich. Nicht um Matthäus und nicht um den und jenen. Es geht um dich. Du wirst mitgerissen, weil Jesus da ist, aber die meisten Leute sind nicht mehr wegen Jesus mitgerissen. Sie brauchen wieder eine leidenschaftliche Begeisterung für Jesus. Das Feuer des Heiligen Geistes muss wieder neu entzündet werden. Und das ist, was zählt, das Feuer des Heiligen Geistes. Das Feuer ist verloschen, nur noch ein paar glimmende Kohlen. Die Begeisterung für Jesus, weißt du, was es ist? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn, die Leidenschaft für Jesus vertreibt jede Bitterkeit. Wenn du begeistert bist für Jesus wie die Maria, lass die Küche Küche sein. Verstehst du, gehst weiter. Wer für Jesus begeistert ist, der wird nichts vermissen in der Gegenwart Jesu. Dem wird nichts entgehen. Und er wird auch alles verschmerzen können, da die Martha, was die so für blödes Zeug da reinschwätzt dem Herrn und ihm vorträgt, sag es ihr. Verstehst? Die hört es, aber sie überhört es. Und deshalb, wenn es dir um Jesus geht, überhörst du das Negative in deiner Umgebung, was die Leute zusammenquasseln. Die Jünger ließen auch sofort alles stehen, als sie Jesus begegneten und folgten ihm nach. Wo ist das heute noch drin, dass du alles stehen lässt und Jesus nachfolgst? Da muss man zuerst mal 3 Jahre betteln, bis man sich wenigstens aus der Haustür raus bewegt. Gott will uns das gute Teil geben, das beste Teil. Und weißt du, das beste Teil, was Gott uns überhaupt geben kann, ist nur Jesus. So sehr hat die Welt geliebt, dass er Jesus, seinen Sohn, uns gab. Gott hat nichts mehr zu geben oder was Besseres zu geben. Das, was Gott geben will und kann, und das Beste, was er uns gegeben hat, war Jesus. Und wir wollen Rimidimi. Wir wollen großes Theater. Wir wollen große Suppenküche. Verstehst du? So, wir müssen Leute eines lernen. Wir müssen aufhören mit dem Humanismus. Der Teufel versucht, du Christen so einzuspannen mit Humanismus. Die Armen, wir müssen den Armen dienen. Jesus sagt, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Weißt du, heutzutage, die christlichen Kirchen, die engagieren sich dafür, die in Afrika, irgendwo, wo Hungersnöte sind, wir müssen den Menschen helfen. Aber hier drin ist die Not. Und hier passiert so wenig. Mehr als Jesus kann Gott dir nicht geben. Mehr als Jesus kann nicht zu dir kommen. Mehr als Jesus brauchst du auch nicht. Und mehr als Jesus wirst du von Gott nicht erfahren und kennenlernen. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das höchste der Gefühle, das höchste der Offenbarung, das dir ein Mensch bekommen kann, ist Jesus und nochmals Jesus und nochmals Jesus. Bist du bereit, das anzunehmen, das gute Teil? Maria hat das gute Teil erwählt, seine Gegenwart, Jesus. Und sie will nicht woanders sein, hier, wo Jesus ist. Ich möchte dort sein, wo Jesus ist. Und woanders ist kein guter Platz für mich. Nur in Jesus kannst du die Gegenwart Gottes erleben. Und bei Gott zählt allein das, was Jesus in dir wirken kann. Sie hört zu. Und was Jesus in mir produzieren kann. Der Heilige Geist. Weißt du, geht es nicht um Titel und irgendwelche Vollmachten. Was kann Jesus in mir tun und an mir tun? Alles andere ist billiger Bluff, wertlose Münze, überholte Währung. Was kannst du noch mit deinem alten 10-D-Mark-Note noch kaufen? Kannst du vielleicht die Wand tapezieren? Oder früher die ganze Million Reichsmark? Wer mehr von Gott haben will, der braucht nur Jesus und Jesus und Jesus allein. Und das ist, was zählt bei Gott. Wie viel Jesus ist in dir? Das ist ein Segen. Und es ist ein Segen, sich auf Jesus zu konzentrieren. Es gibt keinen größeren Segen, als was Maria dort tat. Einfach auf Jesus schauen. Von ihm erwarten. Und er wird schon das Richtige sagen. Wenn du auf Jesus hörst, wird er sagen, hör mal Maria, da musst du in der Küche ein bisschen helfen. Das wirst du von selbst wissen. Sobald Jesus in dein Leben hineinkommt, weißt du, wo du dran bist, weißt du, was passieren muss, weißt du, was du tust. Da denke ich nur an die Geschichte vom Zachäus. Da kommt Jesus auch zum Zachäus nach Hause. Und der Jesus hat nichts gesagt dem Zachäus, was er machen muss. Und plötzlich sagt, Herr, so ich jemanden betrogen habe, gebe ich vierfach zurück. Und den Armen gebe ich auch noch was dazu und so weiter. Der fängt an auszuteilen, der löst sich vom Geld, dieser Geizhals. Da muss man gar nicht viel sagen. Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann brauchst du nicht beten, oh Gott, gib mir mehr Liebe. Gott, gib mir mehr Glauben. Oh Gott, gib mir mehr Sanftmut. Gott, gib mir mehr Selbstkontrolle. Wenn Jesus in dir drin ist, dann passiert alles von selbst. Die ersten Christen waren begeistert von Jesus und sie haben sich nur auf Jesus konzentriert, den Auferstandenen, den Verherrlichten, den wiederkommenden Christus. Die haben sich nur auf Jesus fixiert. Und wir sollten wieder anfangen, auf Jesus uns zu fixieren. Das Geheimnis der Konzentration ist, dass man das Wichtigste in seinem Leben vorne ansetzt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Wir sollten uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren, das Wichtigste und die Hauptsache. Und das ist Jesus. Das ist, was bei Gott zählt. Maria konzentriert sich ganz auf Jesus, die ganze Aufmerksamkeit. Sie ist mit ungeteiltem Herzen bei Jesus. Viele, wenn sie im Gottesdienst sind, der Predigt zuhören, verkaufen sie schon das Auto, heiraten sie schon, schmücken schon die Hochzeit-Tafel. Jetzt machen sie alle möglichen Gedanken. Sie sind gar nicht bei der Sache. Wir sollten wieder lernen, das Wichtigste wichtig machen. Herr, zu deinen Füßen sitzen, jetzt bin ich in deiner Gegenwart. Mich interessiert doch der ganze Mist da nicht. Was da passiert, was die Leute machen. Vor den Füßen Jesu, das ist der Aufenthaltsort der Christen, der Heiligen, der Seligen, der Glückseligen. Und die Maria blieb einfach vor den Füßen Jesu in der Gegenwart und da passiert unheimlich viel. Du glaubst gar nicht, was vor den Füßen Jesu passiert. Ich denke nur an die Geschichte, die vier Freunde, die haben da einen Gelähmten, die Leute sind alle um Jesus rum, alle wollen was von Jesus. Aber da passiert so wenig, passiert gar nichts. Die halten noch nur auf und da heißt es, und die Pharisäer, die dabei saßen in der Situation, die immer mit dem Notizzettel alles aufgeschrieben haben, die dabei saßen, plötzlich fällt vom Dach der Putz runter. Da wird das Dach abgedeckt und da sind die vier Freunde, die lassen den Gelähmten direkt vor die Füße Jesu. Und Jesus ist verblüfft und sagt, solchen Glauben habe ich nicht gesehen. Vor den Füßen Jesu werden Kranke gesund, Besessene frei, Depressive wieder fröhlich. Und er bekam neues Leben, bekam Heilung. Lukas 10 nochmals, Vers 40 und 41. Martha, du machst dir so viel Arbeit, unnötige Arbeit. Diese Arbeit ist gut, ist nützlich. Und nicht, weißt du, es gibt nützliche Arbeiten, aber die machen uns nicht selig. Mit dieser Arbeit, weißt du, meine Knödel, verstehst du, was bringt es dir? Wer richtig glaubt, zu Jesus richtig steht, vermeidet unnötige Arbeit, vermeidet Leerlauf. Der gibt nicht unnötig sein Geld aus. Weißt du, wenn du richtig zu den Füßen Jesu sitzt, dann hast du das richtige Wort im richtigen Augenblick für die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt. Und dann musst du nicht verschwenden, die Zeit immer predigen und dienen und singen und üben und so weiter. Plötzlich sprudelt es aus dir raus. Vieles macht man nur aus so, weil man denkt, ich muss was tun, Pflicht erfüllen. Aber wenn du dieses Timing Gottes hast, dieses Kairos, dann erfüllst du das mit einem Schlag, gehst auf die Person zu und hast so viel Zeit noch übrig für das andere. Weißt du, viele Weltverbesserer, Humanisten, Freimaurer, Revoluzzer, Leute mit dem Helfersyndrom, sie machen unnötige Arbeit. Wir sollen nur herausfinden, was will Gott, dass getan wird. Sonst verzetteln wir uns in der Menge unserer Arbeit. Und das ist zu den Füßen Jesu sitzen, sich von Jesus zeigen lassen, was ist jetzt dran? Du könntest der ganzen Welt helfen. Die ganze Welt braucht Hilfe. Die ganze Welt ist voller armen, hungrigen Menschen. Aber du musst herausfinden, wo will Jesus mich haben? Sie machen unnötige Arbeit. Martha, du machst so viel Arbeit. Wir können uns viel Arbeit sparen und so viel aus der Arbeit machen, wenn wir das unter dem Salbung und dem Heiligen Geist machen. Und manche nehmen sich so wichtig, wenn ich das nicht tue, dann wird es nicht getan. Das war Martha. Herr, sag es ihr. Viele nehmen sich wichtig und denken, es kommt auf sie an. Die Welt geht auch ohne dich weiter und ohne mich. Als der Herr Jesus hier auf dieser Erde war, 30 Jahre lang, die Sterne kreisten von selbst. Die Engel wussten ganz genau, was sie zu tun haben. Und der Herr Jesus hat sich nicht viel gekümmert. Der hat da lieber Häuser gebaut und gebastelt, mit seinem Ziehvater gearbeitet, mit seinen Brüdern gespielt. Die Welt geht weiter. Wir können uns das Leben extra schwer machen. Martha, du hast unnötige Arbeit. Du machst so viel Arbeit. Und die Bibel sagt uns, es gibt tote Werke. Und Christen tun so viel tote Werke. Gott möge ihnen vergeben. Tote Werke. Arbeit. Tote Arbeit, toter Dienst, was niemand was bringt, was niemand was nützt. Was niemand was davon hat. Weder du noch der liebe Gott, noch die anderen. Da ist Hektik, Hesse, Stress, Hetze, dann kannst du nur sagen, außer Spesen ist nichts gewesen. Denk nur, weißt du, wir denken, wir müssen was tun. Moses kommt nicht zurück, dann bauen sie sich ein goldenes Kalb und den ganzen Schmuck, alles, was Gott ihnen gegeben hat, an Gaben von Ägypten, wie reich die waren. Ich kann mir vorstellen, die Schwestern da, die aus Ägypten rauskamen, die waren mit Gold behängt, Nasenringe, Ohrringe, Fußringe, die waren voller Schmuck. Und das alles haben sie in das goldene Kalb investiert. Die Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Weil sie jetzt nicht warten konnten, weil der Moses nicht so zurückkam, wie sie das dachten. Gott erlaubt manchmal, dass Dinge passieren und der Teufel versteht, dich auszurauben. Das goldene Kalb. Das ist so viel Arbeit, unnötige Arbeit. Die kannst du alles sparen, wenn du auf Gott hören würdest. Wenn du deine Seele wichtig nehmen würdest, was zählt bei Gott? Was zählt wirklich? Denk an den reichen Kornbauer. Oh, die Ernte war so groß, danke Gott. Oh, ich muss meine Scheune vergrößern. Und dann sagt der Herr im Gleichnis, und wem wird das gehören, was du gesammelt hast? Du hast gedacht, du wirst für viele Jahre Ruhe haben. Heute Nacht wird deine Seele genommen. Tote Werke. Tote Werke sind Scheunen vergrößern, Korn sammeln, seine Seele mit toten Werken zu füllen. Also zu befriedigen. Tote Werke sind, dass man nur nach Titeln heischt, Karriere machen will und man wird dabei nur zu einer Karikatur. Was nützt es, wenn du gute Noten hast? Ich habe nichts gegen gute Noten, ich möchte es auch nicht schlecht machen, aber ich möchte sagen, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, was kann Gott in deinem Leben machen? Weißt du, man will aufsteigen, oft auf Kosten anderer, Ehre bei Menschen haben, Ansehen bekommen. Und was bleibt in der Strich übrig? Und wem wird das gehören, was du gesammelt hast? Tote Werke sind fürs Fleisch. Weißt du, man will dem Fleisch gefallen, den Menschen, den armen Geschwistern dienen. Vergiss es. Das ist Fleisch, den armen Geschwistern dienen. Das ist nur Schmeicheln. Weißt du, die brauchen was. Nein, tote Werke sind es. Martha, die zeigt uns, was tote Werke sind. Und dann macht sie noch den anderen Vorwürfen. Und versucht noch, Maria da schlecht zu machen in den Augen Jesu. Also, das ist schon was Gemeines, in seinem Gebet die Schwester schlecht zu machen. So hässlich, so faul, so. Sich wichtig nehmen. Ich bin fleißig und die, meine Schwester. Und dann sagt Jesus, Maria hat das gute Teil erwählt. Wir sind oft so besorgt um das Vergängliche, das Irdische, das Zeitliche. Um den Leib, da sitzt du stundenlang und polierst und pflegst und pustest. Und dann, um was wirklich geht es, um die Seele, um unser Heil. Wie viel Zeit verwenden wir für unser Seelenheil? verwenden wir für unser Seelenheil, wenn du so viel Zeit verwenden wir für das Gebet, für das Innere, für die Gemeinschaft mit Jesus. Wie viel Zeit nehmen wir uns einfach für die Ewigkeit? Überleg einmal, denk doch drüber nach. Für die Ruhe, für den Frieden. Wir leben so von den Zwängen. Weißt du, Christen erfüllen die Pflicht, sie tun, sie sind brave Menschen. Die würden niemandem was Böses antun. Aber sie haben selbst innen drin keinen Frieden, keine Ruhe. Und sie sind voller Anklagen und Klagen. Und so schnell gehen sie aus der Fassung, explodieren, sind überempfindlich. Und dann, mich haben sie beleidigt, mich haben sie gekränkt. Und oft ist so, man geht nur nach Vermutungen. Was die Maria hat wahrscheinlich nötig gehabt. Die hat es nötig gehabt, dass sie jetzt mal die Gnade erlebt, die Gnade erfährt. Sowas kriegst du nicht jeden Tag serviert. Mich habt ihr nicht immer und alle Tage bei euch, hat Jesus gesagt. Und das Schöne dabei ist, Menschen, die in der Gegenwart Jesus sind, die sind gereift und gewachsen. Sie geht gar nicht auf die Vorwürfe ein. Sie hört Jesus weiter zu. Sie lernt von Jesus. Sie versucht, Jesus zu verstehen, zu verinnerlichen. Und Jesus gibt ihr die Bestätigung. Sie hat das gute Teil erwählt. So, wenn du zu den Füßen Jesu sitzt, dann bist du nicht minderwertig oder faul, wie die anderen manchmal sagen, nur so bet, Bruder, bet, Schwester. Nein, du erfüllst deine Pflicht. Dazu sind wir da, um Gott zu suchen, damit wir leben. Maria ist dort angekommen, wo die Seele eigentlich hin möchte. Sie fand Frieden für ihre Seele. Das ist was Schönes dabei. Sie hat die Oase der Innerlichkeit erreicht. Sie hat das Reich Gottes gefunden. Und wenn das Reich Gottes an erster Stelle steht, dann wird alles andere richtig stimmen. Die Prioritäten werden da sein. So, das eine zuerst, das Reich Gottes, und dann wird deine Familie gesegnet, dann wird dein Geschäft gesegnet, dann wird deine Gesundheit gesegnet. Wenn du für Gott arbeitest, arbeitet Gott für dich. Wenn du Gott gibst, dann gibt er dir hundertfältig zurück. Wenn du Gott ehrst, ehrt Gott dich. Wenn du Gottes Sache förderst, wird Gott deine Sache fördern. Wenn du Gott wichtig nimmst, wird er dich plötzlich wichtig nehmen, wird dich nach vorne rufen und dir einen Platz zuweisen. Wenn du Gott vertraust, vertraut er dir. So, die Guten werden mit Guten gesättigt und gesegnet und überschüttet und der Segen übernimmt sie. Maria ist vom Segen regelrecht übernommen worden. Ich könnte jetzt einige Teile von Maria noch bringen, aber ich lasse es mal. Es ist so wichtig, dort den Platz zu finden, seinen Platz in der Gegenwart Jesu. Vor seinen Füßen. Weißt du, die Ruth, als sie zurückkam von den Moabitern, die sagt, dein Volk soll mein Volk sein, dein Gott soll mein Gott sein. Und sie hat sich erwählt und sie hat das gute Teil erwählt, diese Ruth, und hat nichts gehabt, dieses Mädchen. Aber Gott hat dann gesegnet, dass sie dann Stammmutter von David wurde und sogar im Stammbaum Jesu drin ihren Platz gefunden hat. Wenn du deinen Gott erwählst und deinem Gott dienst, so wie die Maria, zu den Füßen Jesu. Und die Ruth hat auch so dumme Sachen gemacht. In der Scheune nach dem Dreschen hat sie sich dem Boas vor die Füße gelegt und schlief. Und der Boas hat Komplexe bekommen. Also Affäre, das ist eine Affäre. Und dergleichen, da versucht er, wer ist das Mädchen und wo kommen sie her? Lies mal diese Geschichte. Auch wieder zu den Füßen Boas. Lies das Buch Ruth. Sehr viel Romanz da drin in diesem Buch. Unter den Füßen, zu den Füßen Jesu. Weißt du, was das bedeutet auf Deutsch? Das ist der unterste Platz. Maria hat den untersten Platz erwählt, das soll ihr nicht genommen werden. Der unterste Platz ist da, wo der Segen Gottes fließt, wo der Segen Gottes wirkt. Das ist, was bei Gott zählt, die Demut. Bei Gott zählt die Demut. Und wir treffen Jesus immer an dem untersten Platz, bei den untersten Leuten, bei den Außenseitern, bei den Geringen, bei den Kleinen, da treffen wir Jesus. 1. Korinther 1, 28. Gott hat das erwählt, was nichts in der Welt ist. Das ist jetzt praktisch. Wie mache ich das? Weißt du, du wirst vielleicht fragen, wie kann ich zu den Füßen Jesu sitzen? Das Geringste. Gott arbeitet mit Kernen, mit Nullen, mit nichts. Aber alles ist nichts und nichts ist alles. Wenn du das verstehst. Alles in uns und um uns und über uns und so weiter ist geistlicher Natur. Bei Gott zählt was du nicht siehst, nicht was du siehst, sondern was du nicht siehst, zu den Füßen Jesu. Dort kriegst du die Offenbarung, die Erklärung. Bei Gott zählt das, was die anderen liegen lassen. Und die Ruth hat auch wieder das aufgelesen bei dem Erntefeld, auf dem Erntefeld, was die Schnitter liegen ließen. Und am Abend hat sie wieder ein Körbchen voll gehabt, weil sie immer das aufgelesen hat, was die anderen liegen ließen. Das ist ein Geheimnis. Wenn du das verstehst, was das ist, was zählt bei Gott? Nicht die großen Dinge, die kleinen Dinge, die Reste. Und man kann unheimlich viel aus den Resten machen. Bei Gott zählen die Wirkungen des Heiligen Geistes. Und fange an, die Dinge mit Gottes Augen zu sehen. Weißt du, dein leibliche Seele ist beschränkt. Es gibt so viel, was zwischen Himmel und Erde ist und wozu man Mikroskope braucht und Makroskope. Und deshalb fangen wir mit den Augen Gottes die Dinge zu sehen. Was zählt bei Gott? Bei Gott zählt alles das, was dazwischen ist, was du nicht siehst. Und bei Gott zählt genau das Gegenteil. Bei Gott zählt genau das Gegenteil. Und deshalb brauchst du die Augen des Glaubens, damit du das erkennst, was bei Gott zählt. Bei Gott zählen die Gegenteile, immer die Gegenteile. In der Umkehrung musst du die Dinge sehen. Wenn du Gott genau zuhörst, dann sind zuerst mal harte Worte. Es klingt wie Flüche, aber gerade in den Flüchen steckt ein Segen drin. In der ganzen Bibel. Weißt du, nicht die Segenssprüche sind die Segenssprüche, sondern die Flüche. Wenn du das nicht tust und so weiter, dann kommt das und das. Und dann sagst du, um Himmels Willen, das werde ich nie tun. Weißt du, diese Umkehrung. Bei Gott zählen die Gegenteile. Bei Gott zählt, dass du trotz des Widerspruchs trotzdem bleibst. Trotz des Widerstandes trotzdem bleibst. Trotz der Schwierigkeit, trotz dem Dienst, trotz der Entmutigung, trotzdem Gott vertraust und sagst, ich lass meinen Gott nicht, ich mach weiter. Das ist, was bei Gott zählt, die Prüfungen. Trotzdem noch liebst, auch wenn der so gehässig ist und so stachelig wie ein Igel oder Kaktus. Gegenteile sind nur Prüfungen. Gott will wissen, liebst du mich wirklich? Liebst du mich wirklich? Dienst du mir wirklich? Bei Gott zählen nur bestandene Prüfungen, nur das Bewährte. 1. Korinther, Chroniker Kapitel 29, 17. Ich weiß, mein Gott, dass du unser Herz kennst und dich freust, wenn wir aufrichtig sind. Das ist, was bei Gott zählt. Aufrichtigkeit. Ehrlichkeit. Und wir sind nicht immer ehrlich. Lass uns das sein. Lass uns da nichts vormachen. Wir denken, wir sind ehrlich. Wir meinen, ich bin in der Wahrheit. Aber wenn du genau hinguckst, denkst du, Mensch, das ist alles nur Bluff, was ich da mache. Die Ehrlichkeit, bei Gott zählt die Motivation, unsere Abhängigkeit von ihm, diese Treue in kleinen Dingen. Glaube und Treue sind im Griechischen das gleiche Wort, Glaube und Treue. Gott testet uns, ob wir zuverlässig sind. Das ist, was bei ihm zählt. Kann er sich auf dich verlassen? Stehst du zu dem? Vertraust du? Kann er dir vertrauen? Und bei Gott zählt nur Jesus etwas. Was kann er in deinem Leben bewirken? Und Gott testet uns im Wohlstand, wenn es uns gut geht, ob wir das übertreiben und stolz werden und uns einbilden. Gott hat mich so reich gesegnet. Halleluja. Oh, mein Glaube ist so stark. Und dann, pass auf, dann passiert das gleiche über Hiskia. Dann kommen die Babylonier, die Weltmenschen, und die nehmen dich aus. Weißt du, und Gott prüft uns, ob wir ihm die Ehre geben, ob wir stille sind. Das habe ich gerade nicht verdient. Am besten über deine Segnungen, du redest nicht. Viele Christen stehen da und sagen, ich habe gesegnet, ich habe im Lotto Sechser gewonnen, ich habe im Lotto gewonnen, verstehst du? Dann kommen gleich alle Leute und wollen bei dir abkassieren. Weißt du, Gott prüft dich, ob du ihm die Ehre gibst, ihm die Ehre zuschreibst oder ob du Menschen verherrlichst. Was zählt bei Gott? Bei Gott zählt das, was für die Ewigkeit ist. Und das ist relativ wenig bei uns, wenn wir ehrlich sind. Das Auto werden wir nicht mitnehmen, die Kuh werden wir nicht mitnehmen, Vermögen werden wir nicht mitnehmen, die Häuser werden wir nicht mitnehmen, gar nichts. Die Arbeit, nicht einmal Sex werden wir mitnehmen. Im Himmel, da wird es keinen Sex mehr geben. Wir werden den Engeln gleich sein. So steht es in der Bibel. Also wenn du sagst, mein Mann, meine Frau, meine Kinder, wir werden den Engeln gleich sein. Was zählt, ist die Gegenwart Gottes. Was nützt dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Wenn er überall Erfolg hat? Maria konzentriert sich auf Jesus. Und sie war so glücklich, ich darf jetzt 5 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde, einen Nachmittag vor den Füßen Jesu sitzen. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg, was für eine Segenstunde. Und das ist, was zählt, die Segenstunde in unserem Leben. Wann hast du zum letzten Mal eine Segenstunde gehabt? Nicht einen Segnungsgottesdienst, wo man schnell die Hände auflegt und dich ein bisschen durchschüttelt. Wann warst du so in der Gegenwart Gottes? Verloren, verstehst du, hast gar nichts mehr gewusst, du warst irgendwo im Universum. Jesus ist das Wichtigste, zu den Füßen Jesu einfach bleiben, seine Gegenwart. In der Welt spricht man von, man nimmt Drogen und viele Menschen müssen Drogen nehmen, müssen saufen, müssen sich spritzen, weil sie Ekstase erleben wollen, weil sie so außer sich sein. Und das ist, was Maria erwählte, sie war außer sich. Sie war nicht mehr in ihrem Körper, sie war nicht mehr sie. Sie war bei Jesus. Sie will nur Jesus hören und nur Jesus erleben. Und dann passiert, wenn du bei Jesus bist, passiert das, was auf dem Berg der Verklärung passiert. Plötzlich Moses, Elia, Jesus und wir. Das ist sowas, eine Herrlichkeit. Herr, da verstehe ich den Petrus. Und Petrus war da unten am Berg und Jesus verklärt sich, Herr, hier ist gut sein, lass uns gleich 3 Hütten bauen. Die eine, Moses eine und Elia eine. Und dann, was passiert am Schluss? Diese Ernüchterung und sie sehen nur noch Jesus allein. Nicht mehr Moses und nicht mehr Elia. Wir müssen aufhören, die ganzen Propheten, die ganzen Heiligen, die ganzen Priester und die ganzen Apostel und die ganzen Evangelisten, alles. Jesus ist das Wichtigste. Jesus. Und er war außer sich. Herr, hier das Gutsein. Da reibte sich noch die Augen. Herr, was war denn das? Wir sind oft wie Martha im Stress der Äußerlichkeiten verstrickt, dass unsere Seele nicht mehr mitkommt. Wir sind so gerast wie der Treiber dort, der Indianer. So gerast und plötzlich setzen sich die Indianer hin und gehen nicht mehr weiter. Und der weiße Mann, der schimpft, weiter. Nein, sagen die Indianer, die Träger, wir können nicht mehr weiter. Du hast uns so gejagt, unseren Körper gejagt, aber die Seele ist noch nicht mitgekommen. Und jetzt müssen wir warten, bis die Seele nachkommt. Und du musst auch oft warten. Deshalb klappt's nicht, so viel Leerlauf, weil die Seele noch nicht nachgekommen ist. Wer einfach zu den Füßen Jesu sitzt, der fängt an, für Gott zu brennen, hat so viel Zeit für Gott und hat natürlich auch Zeit für was anderes auch. Der schläft nicht die ganze Zeit vor den Füßen Jesu, aber der ist so glücklich. Weißt du, wer hier nicht gelernt hat, begeistert für Jesus zu sein, der wird einmal begeistert sein müssen für den Antichristen. Die Zeit wird bald kommen. So, Martha wird böswillig. Sie möchte sie bewegen, ihre Schwester, dass sie ihr hilft, aber das klappt nicht, es funktioniert nicht. Martha, tu mal was für deine Seele, auch heute, lieber Christ. Lieber Bruder, liebe Schwester, tu was für die Seele. Bist ausgebrannt, überfordert. Du dienst, denkst, du dienst Jesus. Jesus muss nicht essen, der isst. Weißt du, da kann man auch 3 Tage ohne Essen auskommen, der hat 40 Tage mal gefastet. Der ist nicht so vom Essen abhängig. Aber wir denken, das ist für Jesus. Und so vieles, was wir für Jesus tun, Entschuldigung, ist vieles für die Katz. Ist gar nicht nötig. Jesus will, dass wir zu seinen Füßen sitzen und lernen. Das Geheimnis der Kraft ist, nicht, dass wir Menschen dienen, sondern dass wir Gott dienen. Wenn wir das begreifen, ich diene Gott. Da kriegst du plötzlich ganz andere Kräfte, werden ganz andere Kräfte in dir freigesetzt. Und wenn du den Menschen dienst, wirst du bald erschöpft sein. Fang an, Gott zu dienen. Finde Gott in dir, Christus in dir, den Heiligen Geist in dir. Viele sind nur Sklaven im frommen Betrieb. Sie stecken voll in Ziegelproduktion drin und sind so überfordert, dass sie gar nicht mehr Zeit für ihre Seele haben. Da in Fernsehsendung, weißt du, ich habe diese Tage gedacht, Bibel-TV ist ein Segen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist ein Fluch. Hält die vielen Leute von der Gemeinde, vom Gottesdienstbesuch, ja, wir haben unsere Andacht im Bibel-TV. Verstehst du, da hören wir so tolle Predigten. Aber nichts geht über live zu den Füßen Jesus zu sitzen. Das mag gut sein und ich finde es gut, wenn Menschen krank sind oder nicht aus dem Haus können. Dann ist gut, Bibel-TV, Gott möge sie segnen. Aber viele sind nur noch faul geworden dabei und suchen nicht mehr die Gemeinschaft der Heiligen, verlassen ihre Versammlungen. Weißt du, und dann sieht man nur noch die Arbeit, nur noch alles, was da funktioniert und so weiter, nur noch das und da ist tolle Sache, das ist toll. Weißt du, was du im Fernsehen siehst, im Bibel-TV oder woanders auch, weißt du, das ist nur fokussiert, das wird nur rausgefilmt, das ist nur die Highlights. Da denkst du, Mensch, die hat tausende von Leuten, die ihr zuhören. Aber die haben auch klein angefangen und die dienen auch im Kleinen. Das sind nur große Veranstaltungen von ab und zu mal. Und wir bekommen ein falsches Bild von Gott und Wirken des Heiligen Geistes und ja, der Nachfolge Jesu, zu den Füßen Jesu, von den Krümeln muss man leben und nicht, was auf dem Tisch kommt, sondern was unterm Tisch ist. So, fang an, Jesus zu sehen in deinem Leben. Fang an, ein Leben der Hingabe zu führen. Das ist, was bei Gott zählt. Das ist, dann fangen deine Wünsche sich zu erfüllen. Weißt du, wir brauchen geistliche Balance. Auch wenn wir ausgeglichen sind, dann stimmt's drin. Dann stehst du da und hältst durch und läufst und kann dich niemand abhalten. Was nutzt dir alles auf der Welt, wenn deiner Seele nicht gut geht? Ich werde irgendwann die nächsten Tage über die Seele sprechen. Die Seele braucht Nahrung, gute Nahrung. Was nützen dir die Erfolge, das volle Kornhaus, die volle Scheune, wenn es deiner Seele nicht gut geht? Und du von unterdrückten Sehnsüchten lebst. Mir hast du es nicht gegeben. Mir hilfst es nicht. Du sagst es, weißt du, unterdrückte, viele unterdrückte Sehnsüchte und unterdrückte Gedanken. Was bei Gott zählt, ist deine Seele und das Gute, das der Herr dir rüberbringt. So außer sich zu sein in der Gegenwart Jesu, wenn es um Jesus geht und nicht um Organisation, Gemeinde oder Verein oder was es auch immer ist, Hauskreis. Wir müssen wieder zurück zu der ersten Liebe, ihr Brüder und Schwestern, wieder Öl in der Lampe haben. So viele Lampen verlöschen und sind noch nur noch beim Glimmen. Und wir haben so viele schöne Ausreden. Ja, ich diente dem Heiland. Oh, bin so gefordert den ganzen Tag. Wir marschieren, gehen und kämpfen. Wir wollen auf das Ziel zugehen, Römer Kapitel 13. Und mit diesem Wort möchte ich langsam zum Schluss kommen. Römer 13, Vers 11 und folgende Verse. Macht ernst damit. Macht ernst damit. Maria und Martha. Und nicht nur Pflicht erfüllen. Macht ernst damit. Da ihr wisst doch, was die Stunde geschlagen hat. Wir wissen, wir sind in der Endzeit. Wir sind vielleicht schon mittendrin im dritten Weltkrieg und wir haben es noch nicht gescheckt. Wir sind beim Abstieg. Ihr könnt euch jetzt eine prophetische, politische Predigt halten. Weißt du, wir sind in einer kritischen Zeit und einer bösen Zeit. So, es ist Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn der Zeitpunkt unserer endgültigen Rettung ist jetzt näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Also vor 6 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren. Die Nacht geht zu Ende. Bald ist der Tag. Deshalb wollen wir nicht Dinge tun, die in die Dunkelheit gehören, sondern mit den Waffen des Lichts kämpfen. Wir wollen so leben, wie es am hellen Tag passt. Kein Sauf- und Fressgelage, keine sexuellen Zügellosigkeiten, kein Streit und keine Eifersucht. Lasst uns Jesus, den Herrn, euer Herz, euer ganzes Handeln bestimmen. Macht euch nicht zu Sklaven eurer Wünsche und Triebe. Haben wir ja. Macht euch nicht zu Sklaven. Die Nacht geht zu Ende. Der Tag Gottes bricht an. Wir sind mittendrin in der Endzeit. Große Dinge bahnen sich an am Horizont. Wenn du ein bisschen aufwachen würdest und ein bisschen studieren würdest, die Weltgeschichte zwischen den Zeilen lesen. Nicht, was euch die Medien servieren. Die lügen und betrügen die Menschen. Nur noch das, was du hören sollst und das wird dir serviert und noch schön verdeutscht. Wir haben keine Zeit mehr für Spielereien, Vereinsmeiereien. Die Seelen müssen gerettet werden. Millionen gehen verloren. Wir müssen es ihr hindern. Und sogar uns selbst hindern, dass wir nicht mitgerissen werden, dass wir nicht selbst faul werden und träge werden und gleichgültig werden und oberflächlich werden. Weißt du, Schläfrigkeit ist so eine Tugend der Christen. Immer wenn es ums Ende geht, bevor große Dinge passieren, bei Jesus schlafen die Jünger. Dann sagt Jesus, es ist Zeit aufzustehen. Wir müssen die Menschen vor dem Unglück warnen und sie davon abhalten. Menschen müssen geheiligt werden. Weißt du, nicht nur Sauferei und Fresserei und Ausschweifung. Das muss gestoppt werden. Wir müssen aufhören mit Streitigkeiten, Gezänke. Weißt du, wir lösen dabei nichts. Wir verstricken uns nur noch mehr. Und am Schluss sind wir mitbelastet und mitgehangen. Weißt du, wir werden hineingezogen in Depressionen und Dinge und dann wir jammern mit heulen mit den Wölfen. Was zählt bei Gott? Die Gemeinde muss auf die Vollendung zugeführt werden und deshalb auch die Gottesdienste hier. Was zählt bei Gott? In der Gefahr Gott vertrauen, dann der Plan Gottes für dein Leben, da werde ich darüber in den nächsten Gottesdiensten mehr sagen. Bei Gott zählt die erste Liebe. Da muss wieder die erste Liebe entfacht werden. Da muss wieder angepustet werden, der Odem des Herrn. Was zählt bei Gott wirklich? Denk drüber nach. Damit entlasse ich dich. Und geh nach Hause und denk drüber nach, was zählt in meinem Leben bei Gott wirklich? Worauf kommt es wirklich an? Und ich habe euch gesagt, was ganz wichtig ist, die Charaktereigenschaften Gottes. Das ist, was zählt. Eines davon ist Liebe. Und das andere ist Licht sein. Gott ist Licht. Friede. Das ist, was Gott ist. Also diese Eigenschaften Gottes. Was zählt bei Gott? Gehorsam. Demut. Jesus erniedrigte sich selbst. Das ist, was Jesus war. Und wir müssen ihm gleichgestaltet werden. Lang genug geredet, lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Vater, ich danke dir, dass du uns lehrst und uns Jesus groß machst. Und ich möchte so eine Maria sein oder ja ein Mensch, der zu den Füßen Jesus sitzt und nicht das sucht, was auf dem Tisch ist und sich davon bedient. Nein, von dem Leben lernen, was unter dem Tisch ist, von den Krümeln, von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Herr, das möchten wir lernen. Dir möchten wir wichtig nehmen, diese Krümelchen. Herr Jesus, die irgendwo jetzt auch hier in dieser Predigt rübergekommen ist, diese Krümelchen. Herr, hilf uns, dass wir die verwirklichen können. Und hilf uns, dass wir aufhören, so wie Martha, andere Leute zu beschuldigen vor dir mit unseren frommen, heiligen Gebeten. Und dass wir lieber uns selbst ins Gericht nehmen. Und du sagst, wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet werden. Danke, Herr, dass du uns die Augen öffnest. Halleluja. Amen.